Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit der CRISPR-Cas-Methode hat die Gentechnik seit einigen Jahren ein günstiges und effektives neues Werkzeug, mit dem Molekularbiologen gezielt Genabschnitte ausschneiden oder neu einsetzen können in das Erbgut aller Lebewesen. Und all das schneller als bei den alten Gentransfers. Forscher in den Laboren der Universitäten, der Medizin- und Pharmaunternehmen versprechen mithilfe dieser Methode neue Züchtungen, die resistent sind gegen Schädlinge oder besser mit den Folgen des Klimawandels klarkommen. Doch es gibt auch kritische Stimmen, wie die von Christoph Thehn vom Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie. Die Studie seines Instituts wird in 2 Stunden in Berlin vorgestellt. Herr Thehn, wenn zum Beispiel Kastanien mithilfe der neuen gentechnischen Verfahren resistent gegen tödliche Pilzerkrankungen werden, dann ist das doch eigentlich eine Chance, sterbende Wälder zu retten und im Zuge des Klimawandels und des Waldsterbens gar keine schlechte Idee, oder?
Ja, es gibt ja viele Arten, die bedroht sind durch den Klimawandel oder durch andere Aktivitäten des Menschen. Und auch in Europa betrifft das viele Waldbäume. Und grundsätzlich kann man sagen, man möchte gerne hier aktiv werden gegen diese Bedrohung der Wälder. Aber wenn man sich dann eben ansieht, dass es sehr viele Bäume sind und dass Bäume eben in komplexen Ökosystemen wachsen und sehr alt werden und man sich dann ansieht, mit welchen Methoden da eingegriffen wird, muss man doch sagen, da könnte die scheinbare Lösung neue Probleme hervorrufen und da kann man nur verwarnen, mit Gentechnik jetzt in den Wald zu gehen, um dort die Arten zu retten. Im Gegenteil, man könnte das Artensterben beschleunigen.
Warum?
Ja, wenn man mit Gentechnik in das Erbgut eingreift, ist es ja nicht aus der Evolution heraus entstanden, sondern irgendwo im Labor designt. Und oft ist eben dieses Erbgut nicht entsprechend angepasst. Die Bäume meinetwegen werden dann anfällig gegenüber anderen Krankheitserregern. Es wird auch oft mit Baumklonen gearbeitet, also mit sehr homogenem Genmaterial. Und letztendlich kann es dazu führen, dass sich dann neue Krankheiten ausbreiten, dass die Bäume noch anfälliger werden gegenüber dem Klimawandel und dass man einfach zu kurz denkt. Also hier muss man umfassender denken, man muss natürlich den Klimawandel begrenzen. Man kann vielleicht auch mit konventioneller Baumzucht oder mit Methoden dort, die den Aufwuchs von Bäumen vor Ort eben fördern, etwas machen, aber nicht mit der Methode der Gentechnik. Das bietet sich eigentlich nicht an, weil sie in der Lage ist, die Probleme noch eher zu verschlimmern.
Müssten wir nicht auf alle Methoden setzen, also meinetwegen auf konventionell gezüchtete, ich bleibe jetzt mal bei der Kastanie, und daneben aber eben auch die Kastanien, die Resistenzen mitbringen, die eben schnell gezüchtet wurden, weil wir werden ja auch schnell überholt von den Folgen des Klimawandels, also dass wir daneben eben auch gentechnisch veränderte Organismen haben und man schaut einfach, wer das Rennen macht, so plump gesagt.
Ja, das ist dann natürlich, muss man sozusagen ins Freiland gehen und die Gentechnikbäume auf Versuch mal freisetzen. Die würden sich dann mit den anderen Bäumen kreuzen. Sie werden nicht mehr rückholbar. Wenn etwas schief geht, kann man nicht mehr eingreifen. Und wenn man sich insgesamt das Szenario ansieht, dass also jetzt meinetwegen einige 100 Baumarten bedroht sind und die alle gentechnisch zu verändern und dann die ganze Umwelt sozusagen zu fluten mit genetischen Informationen, die nicht aus der Evolution herausgekommen sind, sondern im Labor entwickelt worden sind. Das geht schief. Die Bäume sind ja nicht nur Holzproduzenten oder machen Schatten im Wald, sondern die haben ja vielfältige Interaktionen mit ihrer Umwelt. Und in diese Interaktionen greift man mit der Gentechnik ja ungewollt auch immer mit ein. Es ist ja nicht so, dass ein Gen nur eine Wirkung hat, sondern immer komplexe Nebenwirkungen hat und letztendlich der Baum gerade in seiner langen Lebensdauer und in seinen vielfältigen Interaktionen bietet sich einfach für die Gentechnik nicht an. Das geht sehr wahrscheinlich schief und wenn es schief geht, kann man es eben nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen ganz klar, in Bezug auf das Artensterben sollte man nicht auf die Gentechnik setzen, da muss man andere Vorsorge treffen.
Welche?
Das wissen wir alle am besten. Wir müssen versuchen, den Klimawandel zu begrenzen. Das ist hier ein ganz entscheidender Aspekt. Und ansonsten sind zum Beispiel gerade diese Kastanien in den USA, das sind Erreger, die sind von Menschen dort eingeschleppt worden aus Asien. Also wir müssten vielleicht auch sorgfältiger darauf achten, dass wir nicht selber irgendwie noch weiter Krankheiten verbreitern durch Handelswege, durch unbedachte Interaktionen, dass wir auch neue Arten irgendwo einführen in Regionen oder in Gegenden, Ökosysteme, die nicht dafür gemacht sind. Das alles hat erheblichen Einfluss und kann sich nicht mit Gentechnik reparieren lassen.
Nun haben wir ja eigentlich schon relativ lange gentechnisch veränderte Organismen auf dem Acker. Wie unterscheiden die sich denn von den Organismen, die mit der CRISPR-Cas-Methode verändert wurden?
Ja, also einmal technisch. Das sind also alte Gentechnik, die Pflanzen, die da angebaut werden. Da sind die Eingriffsverfahren nicht so gezielt. Es ist resistent gemacht gegen Unkrautvernichtungsmittel, meinetwegen gegen Herbizide. Und dann aber auch im Hinblick auf die Anwendungen. Also bisher hat keiner versucht, mit der Gentechnik in die natürlichen Populationen reinzugehen oder fast ganz selten. Nur bei Bäumen gibt es ganz wenige Ausnahmen bisher, wo man das versucht hat. Bisher hat man eigentlich versucht, die Pflanzen auf dem Acker zu lassen oder im Labor einzugrenzen. Und jetzt gibt es immer mehr Anwendungen bis hin zu Korallen, bis hin zu Bienen, Mikroorganismen, die man freisetzen kann oder irgendwelche Mücken oder Fliegen, die man gentechnisch verändert. Das heißt, man möchte jetzt mit der neuen Gentechnik auch neue Anwendungsgebiete erschließen und denkt dabei an die natürlichen Populationen und davor warnen wir sehr. Hier wird oft zu sehr von der Perspektive der Geningenieure gedacht, wie die das letztlich alles nur Biochemie ist. Das ist ein Stückchen DNA, was verändert werden kann. Wenn man es aber aus ökologischer Perspektive sieht oder aus Sicht der Evolutionstheorie, dann ist das natürlich viel, viel komplexer und der Mensch ist nicht in der Lage, dort den Eingriff wirklich zu beherrschen oder vorherzusagen, ob das gut geht oder nicht.
Wie müssten denn die Bedingungen sein, um solche gentechnisch manipulierten Arten überhaupt ins Freiland zu lassen?
Also wir denken, dass eine einfache Regel hier weiterhelfen würde, dass man nichts freisetzt, was man nicht kontrollieren kann. Und wenn man das dann, auf die bisherige Gentechnik anwendet, man kann sich vorstellen, dass man Maispflanzen wieder vom Acker holt, aber wenn ich Bäume in den Wald gehe und die sich dort ausbreiten und der Pollen fliegt über mehrere Kilometer, dann kann ich das nicht zurückholen und da muss die Grenze ganz klar da liegen, wo der Mensch seine Handlungen auch wieder rückgängig machen kann und wo er die Ausbreitung, die unkontrollierte Ausbreitung dieser Organismen verhindern kann.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Christoph Thehm war das vom Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie. Seine Studie wird in 2 Stunden in Berlin vorgestellt.